Du sollst nicht Ehe brechen. Exodus 20, Vers 14, das siebte Gebot. In unserer Reihe der 10 Gebote, die wir durchpredigen, ist nun das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, dran. In der Vorbereitung, ich habe euch das schon gesagt, ist es mir nicht leicht gefallen. Das Thema berührt so im Prinzip jeden von uns ein bisschen, glaube ich. Das werden wir auch im Laufe der nächsten, wenn es gut läuft, 20 Minuten, wenn es schlecht läuft, 45 Minuten herausbekommen. Aber wisst ihr, das ist auch so ein Thema, was wir immer so ein bisschen von uns schieben. In der Vorbereitung habe ich gemerkt, gerade da, wo es mich betrifft, da suche ich mir gerne Leute raus, die es noch mehr betrifft. Weil das hilft total, ne? Wenn andere mehr betroffen sind wie du selbst. Das hilft. Und das soll es hier nicht. Ich möchte euch vorab noch eines anbieten. Und zwar, damit es gleich nicht so peinlich wird, weil es ist gar nicht peinlich. Wir wollen gerne nach der Predigt noch 2 Lieder singen. Und während diesen Liedern wollen wir euch gerne anbieten, als Ehepaare, für euch zu beten und euch zu segnen. Das werden wir da hinten machen. Und dabei geht es nicht darum, eindeutig und klar, dass dann nur die hinkommen müssen, ja, dann können wir dann zugucken, ne, wer hat Probleme, die Probleme haben. Sonst geht hier ja ganz bewusst darum, dass wir uns als Ehepaare ja, unter den Segen Gottes stellen, weil er hat sich dabei was gedacht. Und wisst ihr, bei all dem, was wir hören, werden wir merken, bei uns kann auch nicht immer alles rundlaufen. Und das ist auch völlig okay. Und wenn du nachher merkst, einmal, ja, ich würde mich gern nochmal segnen lassen, alleine oder mit meinem Ehepartner zusammen, dann komm einfach nach hinten. Da sind ein paar Leute, die bieten das an, dass wir für euch beten und euch auch segnen. So, nehmt das dann einfach wahr. Du sollst nicht Ehe brechen. Was ist, so für euch mal am Anfang, was ist der wichtigste Tag in der Ehe? Was ist der wichtigste Tag in der Ehe? Bitte mal ein paar Zwischenrufe.
Hochzeitstag.
Weiter, was ist der wichtigste Tag einer Ehe? Keine Ideen? Jeder Tag, ja, ist schon gut. Okay. Also, ich gebe euch ein Beispiel. Für mich ist es eine große Freude, wenn ich junge Menschen hier in der Gemeinde sehe, in unserer Gemeinde sehe, wie die aufwachsen. Ja? Wie, die können wir im Prinzip so ein bisschen begleiten, ne? Wir sehen das und irgendwann werden die jungen Leute, die werden größer, jugendlich und dann junge Erwachsene und als junge Erwachsene, ne, dann haben sie vielleicht jemanden, den sie besonders gerne mögen, einen jungen Mann oder eine junge Frau, die kommen zusammen, ja, der erste Kuss, so ne, Schmetterlinge, das finde ich wunderschön und wir sehen das. Und wenn dann auch noch Jesus in diese Beziehung kommt, ne, weil beide eben Christen sind, wow, das ist ziemlich cool und das ist schön, das mit anzuschauen. Und ja, dann sind die verliebt. Und dann verlobt und bam, irgendwann steht die Hochzeit ins Haus. Ist das nicht ein schöner Tag? Ja, also das ist was, wo mir wirklich das Herz aufgeht. Und jetzt will ich mal euch sagen, immer noch mal unter der Grundlage der Frage, was ist der wichtigste Tag in der Ehe? Ja, was könnten denn die beiden dann sagen? Wir verheiraten die jetzt hier in der Gemeinde. Ne? Da ist Tom und ich frage ihn, Tom, willst du Marie als deine Ehefrau aus Gottes Hand annehmen, sie lieben und ehren, Freude und Leid immer mit ihr teilen, der Hoffnung immer eine Chance geben und den Bund der Ehe mit ihr treu bewahren, bis dass der Tod euch scheidet. Und Tom antwortet, ja, ich will. Und so frage ich dich, Marie, willst du Tom als deinen Ehemann aus Gottes Hand annehmen? Ihn lieben und ehren, Freude und Leid mit ihm teilen zu jeder Zeit. Der Hoffnung immer eine Chance geben und den Bund der Ehe mit ihm treu bewahren, bis dass der Tod euch scheidet. So antwortete mit ja. Und sie sagt, ja, ich will. Ja, ich will. Ich will sie, ich will ihn aus Gottes Hand nehmen als meine Frau, als meinen Mann. Lieben und ehren. Ich will sie, ihn, ja, lieben und ehren. Ich will Freude und Leid mit ihr oder mit ihm teilen. Ich will der Hoffnung immer, wirklich immer, sei es noch so hoffnungslos, sei die Situation noch so verfahren. Ich will der Hoffnung eine Chance geben. Immer will ich der Hoffnung eine Chance geben. Es ist nie hoffnungslos. Ja, und ich will treu sein. Ich will dir treu sein bis in den Tod. Zurück zu meiner Frage. Was ist der wichtigste Tag in der Ehe? Ich habe das für mich anders definiert. Ich glaube, der wichtigste Tag in der Ehe ist der letzte Tag. Ich glaube, wenn wir das schaffen, dass wir dann zusammensitzen, ja, vielleicht Veronika verschrumpelt auf der Couch neben mir, so Gott will, habe ich noch wenig Falten und gestellt. Ja, und wir halten die Hand und wir schaffen das, dass wir ja, der Hoffnung eine Chance geben, dass wir Freud und Leid teilen, dass wir uns auch dann immer noch so annehmen und uns lieben wie am ersten Tag. Und ich möchte die Predigt mal so anfangen. Ich möchte die von hinten aufzäumen quasi. Was ist denn notwendig, damit wir in 50, 60 Jahren da sitzen auf unserer Couch und der Hoffnung eine Chance geben? Und ich will euch noch einen weiteren Gedanken mitgeben. Was müsste denn passieren, dass ihr dann an diesem letzten Tag wirklich glücklich seid? Vielleicht ist Weihnachten und eure Kinder sind zu Besuch. Vielleicht bringen die Enkelkinder mit. Ich weiß gar nicht, ob das so selbstverständlich ist, dass eure Kinder selbst oder gerne zu euch zu Besuch kommen. Oder vielleicht später zu uns. Oder unsere Enkelkinder. Was können wir tun, damit das passiert? Und diese Frage möchte ich mir gerne heute mit euch angucken. Lasst uns zuvor einen Blick in die Bibel werfen, ins Alte Testament. Was ist Ehe? Wir müssen erstmal wissen, was die Ehe überhaupt ist, um nachher erfahren und begreifen zu können, was heißt es denn, diese Ehe zu zerstören, diese Ehe zu brechen. Was ist Ehe? Die Definition, die lesen wir in Genesis 2, 24 und 25. Und da steht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Erstens, eine Ehe hat immer das Potenzial zur Zeugung, also auch zur Vermehrung. Ja? Und Gott spricht hier eindeutig von Mann und Frau. Das heißt also, die Ehe ist die Verbindung aus Mann und Frau und sie hat das Potenzial zur Zeugung, zur Vermehrung. Und ich will aber gerade weitergehen und einen Anspruch an die Ehe ableiten. Und da können wir, glaube ich, jetzt mitlesen, Epheser 5, 22 bis 33. Mir geht es hier weniger darum, dass da steht, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter. Das können wir gelinde übergehen, denn es heißt auch, die Männer sollen sich der Frau unterordnen. Versteht das richtig. Mir geht es hier erstmal um etwas anderes. Wie leben wir denn zusammen in dieser Ehe, in diesem Bund, den Gott geschenkt hat? Mann und Frau, wie leben wir da zusammen? Ich denke, wir sollten liebevoll miteinander umgehen. Wir sollen den anderen nicht so machen wollen, wie wir ihn haben möchten. Ganz konkret, es darf nicht mein Ziel sein, Veronika so zu machen, wie ich sie haben möchte. Sondern ich bin tief überzeugt, dass Gott meint, dass ich Veronika unterstützen soll, so zu werden, wie Gott sie haben möchte. Ich glaube, wir sollen unseren Ehepartner nicht nach unseren Wünschen formen, sondern wir sollen gucken, wie Gott unseren Ehepartner haben möchte und sollen ihn dabei unterstützen. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe als Ehepartner, Mann oder Frau, den jeweils anderen zu unterstützen in der Heiligung, ja, damit meine Frau, deine Frau, dein Mann, deine Frau, wie auch immer, in der Heiligung weiterkommt, Jesus ähnlicher werden kann. Es geht nicht darum, das eigene zu suchen, den eigenen Vorteil, sondern uns in den anderen zu investieren. Was noch? In 1. Mose 2, Vers 18 lesen wir, ich will ihm eine Gehilfin machen. Was ist das für ein guter Gedanke, den Gott da hatte? Ne? Adam war allein und er hat gesagt, wow, ich will jemanden dazustellen. Ich will Gemeinschaft schenken. Gott wollte, und das war sein tiefer Wunsch, dass wir nicht alleine sind. Gott wollte, dass wir nicht alleine sind. Und dann hat er Adam Eva geschenkt. Und noch viel mehr, er hat dann die beiden und damit uns über seine Schöpfung gestellt. Ja, wir sind Gestalter seiner Schöpfung. Wir haben als Christen, als Menschen, aber wir haben auch als Ehepaar die Aufgabe, Gottes Schöpfung weiterzuführen, sie zu bewahren und sie zu gestalten. Und noch mehr, in Prediger lesen wir, und ich finde, das zeigt so wunderschön, ja, was da Gottes Idee ist, Kohelet 4, die Verse 10 und 11, denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Ich glaube, auch das ist so ein Gedanke. Als Ehepartner sind wir dafür da, dem anderen wieder aufzuhelfen. Kompromisslos. Was ist das für ein guter Gedanke Gottes? Er stellt uns zusammen, damit wir unserem Gegenstück, unserer Frau, unserem Mann aufhelfen. Das ist dieses Bild, was wir auch von Jesus haben. Wir sind in diesem Lauf und wir fallen. Und Jesus sagt nicht, hey, jetzt musst du wieder zurück auf los. Sondern ich habe dieses Bild, dass Jesus uns die Hand gibt. Nee, das ist falsch. Jesus lässt unsere Hand nie los. Und er sagt, komm, ich helfe dir wieder auf. Du gehst zurück auf die Bahn. Du wirst den Lauf vollenden. Ich helfe dir. Ich habe dir versprochen, du wirst niemals aus meiner Hand gerissen werden können. Und das ist das, was passieren soll. Und deshalb sollen wir uns auch als Ehepaar, als Ehepartner so unterstützen. Lasst uns diese sprichwörtliche Hand, diese sinnbildliche Hand von Jesus auch sehen und lasst uns einander die Hand geben und nicht loslassen, sondern sagen, komm, wir helfen uns einander. Wenn du fällst, dann hebe ich dich wieder auf. Ja? Und das lässt uns auf die Kinder übertragen und auf viele andere Dinge. Ich komme noch einmal auf Genesis 2, 25 zurück. Ja, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Und dann steht aber da, und sie beide waren nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Um mal kurz zu erklären, Gott meinte sicherlich nicht, jetzt seid ihr schon mal nackt, da geht es auch schneller mit dem Kuscheln. Da geht es nicht drum, sondern ich glaube, da gibt es einen tieferen Sinn, warum die beiden nackt waren und warum sie sich nicht geschämt haben. Nein, nackt und ohne Scham. Ich glaube, das heißt viel mehr, habt keine Geheimnisse voreinander. Niemand soll über dich mehr wissen als dein Ehepartner. Lasst uns keine Geheimnisse voreinander haben, sondern lasst uns wirklich alles in Offenheit erzählen. Die Sorgen und auch die Freude und auch die Anfechtung. Niemand soll über euch mehr wissen als euer bester Freund. Wer ist euer bester Freund? Luther, der hat mal über seine Frau Käthe gesagt, meine Frau ist mein bester Freund. Das hat Luther über seine Frau Käthe gesagt. Und in Hohes Lied 2, 15, Vers 16 lesen wir folgende Verse. Ihr könnt mitlesen. Da steht, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, welche die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, unter den Lilien weidet. Luther hat das übrigens übersetzt mit, mein Freund ist mein. Wisst ihr, im Tiefen, unser Ehepartner, und ich glaube, so versteht Gott das, es soll unser bester Freund sein. Derjenige, die Person, der wir am meisten vertrauen überhaupt. Kein Geheimnis soll verborgen sein. Warum? Was sind die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben? Ich glaube, diese kleinen Füchse, das sind die kleinen Lügen. Das sind die kleinen Geheimnisse, die wir haben vor dem anderen, die wir verbergen. Und irgendwann, da wird aus diesen kleinen Füchsen, ja, da werden dann reißende Wölfe. Als kleine Füchse nehmen wir die noch nicht so wahr. Das sind so kleine Sachen. Ah, da sagt man das einfach nicht. Aber vielleicht werden aus diesen kleinen Füchsen reißende Wölfe und dann wird es gefährlich. Ich möchte euch ermutigen, ja, euren Ehepartner als euren besten Freund zu sehen. Und ich möchte euch ermutigen, diese Schönheit der Ehe zu sehen, die Gott hineingelegt hat. Das ist ein konfliktfreier, ein konfliktechter Raum. Entschuldigung, nicht frei, ein konfliktechter Raum. Ein Raum, wo ihr Dinge austauschen könnt, wo ihr euch auch streiten könnt, wo ihr aber Vertrauen haben könnt und am Ende keiner verloren geht, sondern ihr in Respekt miteinander Dinge austragen könnt. Mit eurem besten Freund. Lasst uns jetzt von der Ehe ein Stück weitergehen und gucken, was ist eigentlich Ehebruch? Und da gibt es zwei Definitionen. Ich fange mal mit der ersten an. Die Definition im Alten Testament ist klar. Ehebruch ist der sexuelle Verkehr mit einer verheirateten Person und das meint nicht die eigene. In Sprüche 6 lesen wir darüber, in 3. Mose 20, Vers 10, könnte sein, dass wir es auch haben. Da sehen wir, also wenn ein Single-Mann mit einer verheirateten Frau schläft oder aber eine Single-Frau hin und her, also das heißt immer einer der Partner ist verheiratet und hat außerehelichen Geschlechtsverkehr. Da spricht die Bibel im Alten Testament von Ehebruch. Und wir lesen dort, wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben. Ehebrecher und Ehebrecher, weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat. Nochmal gerade, was war die Strafe? Tod. Das heißt, im Alten Testament war die Strafe für Ehebruch Tod. Da gibt es auch ein Beispiel übrigens zu Hosea. Hosea, ja, war ja ein Prophet und Hosea, der musste eine Hure als Frau nehmen, ja, weil Gott einfach gesagt hat, mein Volk, das ist so ungehorsam. Ja? Hosea, das musst du jetzt ausbaden. Deshalb musste Hosea eine Hure als Frau nehmen, als Strafe stellvertretend für das Volk Israel. Und er musste seine Tochter sogar noch Loruhana nennen, was so viel heißt wie die Unbegnadigte. Warum straft Gott Ehebruch so stark? Nun, das hat folgende Bewandtnis. Das ist ein Gleichnis von Gott und dem Volk Israel, von Gott und seinem Volk. Ja? Im Alten Testament sieht sich Gott selbst als den Ehemann und das Volk Israel als seine Braut, die ständig fremd geht, die ständig Ehebruch, ständig Hurerei betreibt, weil sie andere Götter anbetet. Und um noch eins zu sagen, dieser Ehebruch, der gilt übrigens auch schon, wenn man verlobt ist. Und da gibt es auch ein Beispiel in der Bibel. Ihr kennt alle Maria und Josef. Josef wollte Maria verlassen, als sie schwanger war, weil er wusste, das Kind kann ja nicht von mir sein. Und er wusste, darauf steht die Todesstrafe. Und hat gesagt, dann hau ich lieber ab. Und dann kann die Maria sagen, ja, das ist von Josef, aber der ist weggelaufen. Letztlich hat er es ja nicht getan, natürlich nicht. Aber das heißt, auch für Verlobte gilt dieser Ehebruch schon. Ein zweiter Punkt zu Ehebruch ist das Thema Unzucht. Porneia heißt das in der Urform. Und das heißt jegliche Form von Sex außerhalb der Ehe oder von Unzucht außerhalb der Ehe. Dazu muss ich euch sagen, die Bibel kennt Geschlechtsverkehr, Sex, nur als Form der Fortpflanzung. Keine Angst, liebe Ehepaare, ihr dürft auch weiterhin zusammenkommen und Freude an eurem Partner haben. Auch wenn ihr euch nicht fortpflanzen wollt und ein Kind bekommen wollt oder schon Kinder habt und sagt, das reicht. Ich glaube, das meint es nicht. Aber es ist so, in der Bibel ist es so, die Schrift kennt Geschlechtsverkehr einfach nur als Fortpflanzung. Also es hatte immer das Potenzial zur Fortpflanzung und also auch Kindern. Seit wir aber so in unserer Gesellschaft auch das Thema Verhütung immer stärker wahrnehmen, ne? wurde das so gesellschaftlich grundsätzlich getrennt. Ja, es gab einmal das Thema Fortpflanzung und es gab zum anderen das Thema Sex. Freude, Lust, Spaß. Weil es war ja getrennt. Ne? Sobald du also quasi ein Kondom oder die Pille verwendet hast, konnte die Frau nicht mehr schwanger werden. Das heißt, damit war das Thema getrennt. Aber wir gucken noch einmal in die Bibel zurück. Genesis 1, 27 und 28. Da lernen wir was über die Schöpfung. Da steht nämlich, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Und zwar alle Menschen, alle Menschen. Egal ob gelb oder schwarz oder weiß oder wie auch immer, groß oder klein. Alle Menschen hat Gott in seinem Bilde geschaffen. Ergo, alle Menschen hat Gott gleich lieb. Alle Menschen sind Gottes Schöpfung. Aber es steht weiter, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan. Darüber haben wir eben schon mal gehört. Ne? Wir sind also über die Schöpfung gesetzt als Verwalter und als Gestalter. Aber dort steht eben auch, dass wir uns weiter vermehren sollen. Ne? Sonst hätte das auch irgendwann keinen Sinn mehr mit der Menschheit, ne? Weil sie würde ja aussterben. Und wisst ihr, so hat natürlich auch nur die Ehe zwischen Mann und Frau einen Sinn, weil sie die einzige Chance der Fortpflanzung beinhaltet. Jede andere Form von Ehe kann nicht fortpflanzen. Aber lass mich auch noch mal eins sagen. Es gibt Ehepaare, die keine Kinder haben. Es gibt Ehepaare, denen ist es nicht geschenkt oder die haben sich auch dafür entschieden. Manchmal ist das wirklich tragisch, aber ich möchte auch ganz klar sagen, das ist keine Sünde und das ist kein Makel. Das hat damit nichts zu tun. Und es hat nichts mit der Wertigkeit der Ehe zu tun. Und es hat auch nichts mit den Menschen zu tun. Wenn eine Ehe kinderlos bleibt, ist es kein Makel. Und es hat nichts damit zu tun, dass Gott diese Menschen oder diese Ehe mehr liebt oder mehr segnet. Oder nicht. Lass uns aber noch mal ganz kurz auf diesen Begriff Porneia zurückkommen. Unzucht. Und ich will da nochmal ein anderes Fass aufmachen. Für die, die noch nicht verheiratet sind, ihr kamt ja jetzt noch nicht so stark in der Predigt vor. Sex als unverheirateter Mann, als unverheiratete Frau vor der Ehe ist Sünde, ist Ehebruch. Ist sehr stark meine Einschätzung. Aber lasst uns den Bogen mal so überspannen. Was passiert, wenn du mit wechselnden Partnern vor deiner Ehe, bevor du deine Frau, deinen Mann kennenlernst, Geschlechtsverkehr hast? Sex. Ich glaube, es kommt dazu, dass du deinen zukünftigen Ehepartner immer mit deinen vorherigen Abenteuern vergleichen wirst. Ich glaube, die Chance ist relativ groß, dass das passiert. Dass man so ein Ranking einführt. So ein Ranking, wer war eigentlich wie gut. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Pornografie. Ja, ich gebe euch ein Beispiel. In einem Krimi, ne, da wird jemand erschossen. Relativ sicher wird dieser Mensch, der im Krimi erschossen wurde und in seiner Blutlache lag, nach dem Film aufstehen, nach Hause fahren. Ein Brot essen oder sich mit Freunden treffen. Weil es ist nicht wahr, was da passiert ist. Es ist ein Film. Und wisst ihr, in Pornofilmen passiert auch nicht das, was wirklich passiert, sondern da wird eine unwirkliche Wirklichkeit vorgespielt, ja, die uns zeigen soll, das geht immer besser, immer höher, immer weiter und du bist nur gut, wenn du das tust. Und ich glaube, uns Männern wird vorgespielt, deine Frau muss so sein wie die Frau in diesem Film. Sie muss genau das gleiche Verlangen haben, sie muss genau die gleichen Vorlieben haben, sie muss sich nur dir hingeben und zwar immer, wenn du willst. Und genauso ist es vielleicht auch andersrum mit der Frau, die sagt, naja, der Mann muss bestimmte Dinge tun. Und ich glaube, ein Pornofilm für eine Frau würde anders aussehen. Vielleicht ist das ein Film, wo ein Mann sich liebevoll um seine Frau kümmert, um die Kinder, liebevoll einsetzt in Verein und sonst wo, abends mit der Familie isst und Spiele macht. Die Kinder ins Bett bringt, so ein vorbildlicher Vater, der die Ehefrau ständig ermutigt, der ihr Komplimente macht, sie auf Händen trägt. Und auch das ist vielleicht nicht immer wirklich. Was kann daraus passieren? Ich glaube, es kann so kommen, dass wir am Anfang noch kein Problem damit haben, wenn wir unseren Ehepartner heiraten. Aber irgendwann, wenn die Schmetterlinge weniger werden, dann werden wir vielleicht sagen, in Israel, da war es doch auch ganz gut, oder? So, warum mussten wir jetzt in die Wüste, warum mussten wir raus und das gelobte Land suchen? In Israel war es eigentlich auch cool. Heißt, boah, früher, da hatte ich meine Freundin, die war aber anders. Ja? Die hat immer, wenn ich wollte, hat die gesagt, ja, Carlos, super, das können wir machen. Oder ja, Tom, Manuel, wer auch immer. Oder andersrum, da war immer schon ein Mann, der hat mir früher Komplimente gemacht. Und der war immer da, wenn ich ihn brauchte. Und der war nicht wie mein Mann jetzt, dann irgendwie weg und wollte Fußball gucken oder sonst was machen. Ich glaube, die Gefahr mit dieser Sache ist, dass wir unseren Partner, unseren Ehepartner, den Gott uns geschenkt hat, immer mit etwas vergleichen, was nicht real ist. Oder mit etwas vergleichen, was wir so nicht reproduzieren können. An dem Punkt möchte ich jetzt ins Neue Testament wechseln und ein Gleichnis aufzeigen, ja, was Jesus sagt. Nämlich Jesus und seine Gemeinde und seine Braut, da haben wir heute auch schon von gehört. Ja, das ist das Beispiel, was uns Jesus geben will. Jesus liebt seine Gemeinde. Und Jesus verurteilt Ehebruch noch genauso, wie wir es auch im Alten Testament gehört haben. Aber Jesus stellt auch so eine Frage, woher kommt denn das eigentlich? Das Neue Testament nimmt hier ganz klar das Alte Testament zum Vorbild, aber Jesus spitzt es etwas zu. Und da lesen wir in Matthäus 5, 27 bis 28 ein wenig über die Hintergründe. Wir lesen, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Jesus spitzt es zu und sagt, Ehebruch beginnt schon in deinem eigenen Herz. Und wisst ihr, wenn wir nochmal auf diese Beziehungen vor unserer Ehe oder vielleicht auch im Moment gucken oder auf Pornografie oder auf was immer dich da gefangen hält, dann müssen wir erstmal die anderen Gebote betrachten. Wir betrachten ja hier das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Da kommen noch 6 Gebote vor. Und das erste heißt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und wisst ihr, ich glaube, dann, wenn diese Beziehungen, geschlechtliche Beziehungen zu Männern oder Frauen außerhalb einer Verlobung, außerhalb einer Ehe kommen, oder auch Pornografie oder andere Dinge dein Leben beherrschen, dann nimmt es den Status eines Götzen ein. Und dann ist es Sünde. Und das will uns Gott auch hier sagen, in seinem Wort. Ehebruch im Neuen Testament haben wir damit eigentlich auch abgehakt. Ne? Das ist eigentlich noch das Gleiche wie im Alten. Jesus geht ein Stück weiter und stellt die Warum-Frage. Warum machen wir das? Ne? Warum fängt das in unserem Herzen an? Und da gibt es ein paar Beispiele als Auslöser. Und wir lesen das in Matthäus 5, Vers 27, ne, wo nämlich steht, sie zu begehren, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren. Es geht um unser Begehren, um unsere Begierde, die uns dazu ermutigt, das zu tun. Was könnte denn bei einem Mann dieses Begehren auslösen? Vielleicht ist es Macht. Vielleicht ist es unser Ego, wir wollen Respekt, wir wollen begehrt sein. Vielleicht fühlen wir uns minderwertig und glauben dadurch, Wert zu bekommen. Vielleicht auch, weil wir leistungsorientiert sind als Männer, mehr als Frauen in dieser Beziehung leistungsorientiert sind. Und übrigens, wenn wir als Männer durch die Stadt gehen und eine Frau geht an uns vorbei in einem wallenden Kleid, und das wallt halt so an ihr irgendwie. Und wir schauen mal kurz hin und freuen uns. Ich glaube, das ist noch keine Sünde. Ich glaube, die Sünde fängt da an, wo wir uns die Frau mit dem wallenden Kleid anschauen und uns vorstellen, was wir mit dieser Frau wohl gemeinsam tun könnten. Und das geht übrigens auch für Frauen, die vielleicht nicht die gleichen Gedanken haben, aber sagen, wie kann ich mit diesem Mann, der mich so anspricht, meine Zeit verbringen? Was könnte für Frauen dieses Thema auslösen? Ja, da könnte es vielleicht Geborgenheit sein, die du nicht bekommst. Es könnte sein, dass du einen verantwortungsvollen Mann haben möchtest, dir wünschst, und dein Mann übernimmt aber diese Verantwortung in deinen Augen nicht. Vielleicht wünschst du dir mehr Verständnis von deinem Mann. Vielleicht sagst du, seit ich verheiratet bin, oder so in den ersten Jahren war es noch okay, aber jetzt fühle ich mich so, als hätte ich ein zusätzliches Kind zu Hause. Mein Mann ist wie ein zusätzliches Kind für mich, auf das ich aufpassen muss. Vielleicht magst du die Passivität deines Mannes nicht. Du willst lieber einen Mann, der sagt, ich entscheide das für uns, ich übernehme das und ich kläre diese Dinge. Vielleicht willst du das. Und vielleicht magst du einfach einen Mann, der dir zuhört, der dir Wert gibt, der dir zuhört und sagt, ich will dich unterstützen bei deinen Zielen. Und nochmal für uns Männer, vielleicht leiden wir darunter, dass sich unsere Frauen zurückziehen. Vielleicht lehnt deine Frau dich ab und sagt, nee, ich möchte nicht so viel Nähe mit dir haben. Und vielleicht respektiert sie dich nicht oder du fühlst dich nicht respektiert. Was könnte die Folge sein? Das ist das, was wir eben gelesen haben, wo Jesus sagt, Ehebruch beginnt im Herzen. Und diese Frage will ich euch noch stellen. Was glaubt ihr, wie viele Ehen sind im Herzen bereits gebrochen? Für uns ist natürlich leichter, auf Ehen zu gucken, die ganz offen und am Papier schon gebrochen und geschieden sind. Das ist so eine Angewohnheit, auch von mir. Na, wenn ich jetzt gucke und sage, wow, da ist jemand anderes, der hat viel größere Probleme wie ich, dann werden meine Probleme vielleicht kleiner. Lass uns nochmal gucken, wie viele Ehen sind im Herzen bereits gebrochen? Und wie viele Ehen, die im Herzen gebrochen sind, wie viele Ehepaare schauen aber nicht auf sich, sondern schauen auf die anderen, wo die Ehen am Papier und in der Öffentlichkeit gebrochen und geschieden sind? Und wisst ihr, wenn wir das nicht machen, wenn wir in dem Moment weggucken, wo vielleicht unsere Ehe Gefahr läuft, im Herzen beendet zu werden, gebrochen zu werden, dann werden auf einmal aus den kleinen Füchsen die reißenden Wölfe. Ist, und ich frage dich ganz konkret einfach, ist deine Ehe im Herzen gebrochen? Ist deine Ehe im Herzen geschieden? Oder empfindest du das ganz anders, sondern deine Frau oder dein Mann ist wirklich dein bester Freund. Deine Frau, dein Mann, das ist deine Geliebte, das ist dein Geliebter aus tiefem Herzen. Ihr achtet und ehrt euch. Ihr habt keine Geheimnisse voreinander. Du förderst die Gaben und Wünsche deines Ehepartners. Du hast seine bzw. ihre Bedürfnisse im Blick. Ihr entzieht euch einander nicht. Lass uns einfach einen kurzen Moment darüber nachdenken. Lass es mit dir gehen. Ich will noch einen weiteren Punkt ansprechen. Wisst ihr, unsere Ehe hat ganz, ganz starke Auswirkungen auf unsere Kinder. Weil unsere Kinder, die schauen uns an. Wir sind, und ich weiß, meine Kinder möchten das nicht hören, wir sind die Vorbilder unserer Kinder. Unsere Kinder werden ihre Ehe relativ sicher so führen, wie wir unsere Ehe führen. Und es ist erwiesen, dass Kinder, die aus geschiedenen Ehen kommen, 50% weniger die Chance haben, eine Ehe zu führen und nicht zu scheiden, nicht geschieden zu werden. Oder ich glaube, der Prozentsatz ist höher. Noch weiter. Meine Tochter Clara wird sich womöglich einen Mann aussuchen, der ähnliche Charakterzüge hat wie ich. Wenn ich meine Frau schlecht behandle, wenn ich sie unterdrücke und wenn ich sie nicht wertschätze, dann wird meine Tochter in den Jahren, wo sie das beobachtet, wahrscheinlich glauben, das ist normal. Das ist eine ganz normale Ehe. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Ehepartner anfangen, in unsere Ehen zu investieren. Und ich gehe mal einen Schritt weiter. Selbst wenn du noch keine Ehefrau hast oder keinen Ehemann, dann bete jetzt schon für deinen zukünftigen Mann oder deine zukünftige Frau, selbst wenn du sie noch nicht kennst. Lasst uns in unsere Ehen investieren. Ich habe keine Ahnung, wie es dir jetzt gerade geht in dieser Situation und mit dem, was du gehört hast und über das, was du jetzt nachdenkst. Vielleicht sagst du, hey, es ist alles gut. Dann bist du aber übrigens ein ziemlicher Glückspilz. Vielleicht stehst du aber auch gerade in einer emotionalen Beziehung zu einem anderen Menschen, außerhalb deiner Ehe. Vielleicht bist du in deinem Leben schon mal fremdgegangen und du hast es deiner Frau oder deinem Mann nicht gesagt. Vielleicht bist du sogar jetzt in einer körperlichen Beziehung zu einem anderen Mann oder zu einer anderen Frau außerhalb deiner Ehe. Vielleicht schläfst du gerade mit jemandem und bist nicht verheiratet, aber derjenige ist verheiratet. Vielleicht hast du Probleme mit Pornografie. Das zieht dich an. Oder vielleicht merkst du, eigentlich bin ich innerlich geschieden von meinem Ehepartner. Das könnte man jetzt noch so weiterführen. Aber soll ich dir was sagen, weil jetzt wird's gut. Wenn diese Gefühle jetzt in dir hochkommen, dann ist das ein Geschenk. Das ist ein wirkliches Geschenk. Weil das, was gerade bei dir passiert, das ist der Heilige Geist, der jetzt dein Herz berührt. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, deine Schuld oder auch deine Schmerzen, deine Not an die Oberfläche zu bringen, damit du Heilung bekommst. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Wie geht Gott mit deiner und meiner Schuld denn eigentlich jetzt um? Gibt es da einen Ausweg? Oder gibt es sogar gleichzeitig vielleicht irgendwie einen Neuanfang, wenn wir diese Schuld auf uns geladen haben? Ich möchte dazu ein Wort aus der Schrift lesen. Wir lesen in Johannes 8, 1 bis 11 ein Gleichnis. Ich möchte euch das ganz vorlesen. Jesus aber ging zum Ölberg und früh morgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frische Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns aber im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme auch ich dich nicht. Geh hin und sündige fortan nicht mehr. Und Jesus sprach: Ich verdamme dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Was für ein großer Gott. Was für ein liebevoller Gott. Das ist Gott, der das sagt, der dieser Frau das zuspricht. Jesus vergibt der Frau ihre Schuld und sagt: Sündige hinfort nicht mehr. Und wisst ihr, aus ganz tiefem Herzen, wir alle brauchen Vergebung. Wir alle brauchen Vergebung. Wir alle brauchen ständig Vergebung für unsere Schuld. Gottes Liebe kann unsere Beziehung wiederherstellen. Jesus will, und da bin ich mir ganz sicher, auch dein Herz wiederherstellen und heilen. Jesus nimmt deine Schuld und tauscht es aus gegen seine Reinheit. Hörst du das? Jesus nimmt deine Schuld und tauscht es gegen seine Reinheit. Und wenn du das spürst, wenn du jetzt so Wärme in dir spürst, ja, oder auch eine Schwere, die wie eine Last auf dir liegt, ja, dann lass echt diesen Moment nicht versanden, so, sondern bitte Gott um Vergebung. Wenn du dich da angesprochen fühlst, bitte Gott um Vergebung. Sprich das aus, was dich so sehr belastet. Und wenn du möchtest, dann kannst du es auch einem Menschen bekennen. Und ihr könnt gemeinsam vor Gott treten und diese Schuld abgeben, weil Jesus dafür gestorben ist. Und wenn ihr als Ehepaar solche Themen habt, dann schämt euch nicht, dann holt euch Hilfe, lasst euch dabei helfen. Und wenn ihr als Ehepaar sagt, hey, wir wollen noch besser werden, ja, dann holt euch auch Hilfe und macht es. Jesus ist der perfekte Ehemann für seine Braut, für die Gemeinde. Jesus ist treu. Jesus ist treu. Jesus ist für deine und für meine Schuld gestorben. Und Jesus hat alles für dich und für mich getan. Und Jesus wünscht sich nichts mehr, als dass wir einander vergeben. Dass du deinem Ehemann oder deiner Ehefrau vergibst und andersherum, und dass ihr einander eure Schuld bekennt und euch vergebt. Jesus hat dir und mir vergeben, wie viel mehr sollten wir unserem Ehepartner vergeben? Vergib deinem Mann, vergib deiner Frau. Ich möchte euch einfach ermutigen, auf dieses Bild von Jesus zu schauen, ja, der Mensch geworden ist, um für deine und meine Schuld am Kreuz zu sterben. Auf diesen Jesus zu schauen, der die Frau, ja, bei der Hand genommen und hat gesagt, deine Schuld ist dir vergeben. Sündige hinfort nicht mehr. Das gilt für dich und für mich. Das gilt für dich und für mich, dass Jesus mit seinem Blut deine Schuld abgewaschen hat. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und wir wollen danach zwei Lieder singen und ich möchte euch einladen, wenn ihr möchtet, ob ihr sagt, ich will was loswerden oder ihr sagt, ich will unsere großartige Ehe weiter segnen lassen, nehmt es in Anspruch. Wir werden hinten im Raum sein und wir wollen gerne für euch beten und eure Ehen segnen. Die, die mitbeten, kommen vielleicht einfach gleich, gehen am Anfang der Lieder nach hinten. Nehmt es einfach in Anspruch. Lasst Gottes Segen nochmal neu in eure Ehe sprechen und lasst euch auch nochmal Vergebung eurer Schuld zusprechen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns auch in einem so kritischen und schwierigen Wort, du weißt, wie schwer mir das fällt, dieses Wort zu verkündigen, aber du willst uns selbst in diesen Dingen immer nochmal neu nahe kommen. Du hast uns dein Wort gegeben, damit wir eine Leitschnur haben für unser Leben. Du hast die Ehe eingesetzt als einen heiligen Raum zwischen Mann und Frau. Und Jesus, du hast alles getan, dass selbst wenn Sünde in unserer Ehe ist, wenn ja, Menschen da sind, die Ehebruch begangen haben, dann bist du dafür da, um ihre Schuld zu vergeben. Und für die, die anklagen, bist du da, um diese Anklage in Liebe zu verwandeln und ihre Schuld wegzunehmen. Und ich bitte dich für die, die auch leiden unter ihrem Ehepartner, dass du sie stark machst und dass du mit Liebe in diese Beziehung kommst und diese Beziehung neu machst. Und dass du den Ehepartner berührst, sein Herz berührst oder ihr Herz berührst und Erneuerung schenkst. Und ich bitte dich für die, die alleine sind, dass du ihnen besonders nah bist, ihnen deine Liebe schenkst und Gemeinschaft mit dir und du dieses Alleinsein ausfüllst. Und ich bitte dich für die, die noch auf dem Weg sind, ihren Ehepartner noch gar nicht gefunden haben und vielleicht gar nicht wissen, wer es mal wird. Dass du mit Geduld und Liebe und Klarheit in ihr Leben kommst und schenkst, dass sie auf einem guten Weg bleiben und schenkst, dass sie einen Partner finden, der ihrer gerecht wird, weil er auf dich schaut. Und Vater, ich bitte für all die Ehen und für ja, auch die Kinder in den Ehen, dass du mit Macht und Kraft und mit viel Liebe und Geduld und mit Hingabe in diese Ehen kommst und sie zu dem machst, was du möchtest, zu einem wunderschönen Ort, ja, wo du der Mittelpunkt bist. Und Vater, wir wollen dir das jetzt alles bringen, wir wollen dir alle Schuld bringen, wir wollen sie, Jesus, vor dein Kreuz legen und wollen um Vergebung bitten und wir wollen diese Vergebung annehmen, weil du für uns gestorben bist und hast alles getan und wir wollen vertrauen darauf, dass du der bist, ja, der unsere Beziehung wiederherstellen möchte, dass du der bist, der das kann, der die Power hat und der mit Liebe auch die noch so verfahrenste Situation retten kann. Vater, ich danke dir, dass du jetzt hier bist und wir wollen dich loben und preisen, wollen dir die Ehre geben in Liedern und Gebeten und ich bitte dich, dass du wiederherstellst und Heiliger Geist, berühr du die Herzen jetzt, die besonders berührt werden müssen und stell du wieder her. In Jesu Namen. Amen.